Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
Eine neue Folge Run Racing in Bestbesetzung, wenn ich das so sagen darf, wobei die letzte Woche natürlich mit Eddie Mielke und René Rast auch sehr viel Schönes hatte. Aber jetzt sind wir endlich wieder alle zu dritt vereint. Eine Woche Pause, dann eine Woche Eddie alleine. Timo, es ist einfach so, wir beide haben einfach wahnsinnig viel zu tun und der Eddie hat einfach wahnsinnig viel Zeit, ne?
Also pass mal auf, mein lieber Freund. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber das stimmt nicht. Aber ich vermisse euch.
Ja, wir haben uns alle, wir haben uns jetzt wirklich alle schon wirklich sehr, sehr lange nicht gesehen. Aber wir sind auch jetzt, also Eddie in Bremen, ich in Berlin, aber Timo, du bist an einem besonderen Ort. Die aufmerksamen Instagram-Zuschauer in deiner Story werden das schon gesehen haben.
Ja, jetzt habe ich gerade irgendwie auch tatsächlich ein bisschen Verbindungsprobleme gehabt. Ich habe dich ja nur kurz gehört, obwohl ich im WLAN bin. Tatsächlich bin ich in Portugal auf der Rückreise vom Extreme E-Rennen aus Afrika. Deswegen bitte entschuldigt mich, wenn irgendwie tonmäßig mal was daneben geht. Denn ich sitze in der Lounge und wenn hier mal eine Servierdüse vorbeiläuft oder irgendwas klingelt und klappert, dann bin nicht ich das, sondern dann ist das hier der Service der Lounge.
Alles klar, okay, aber also du sitzt in der Lounge und dir geht es gut und schlechte Verbindungen kennen wir von dir, egal ob du am Bodensee sitzt oder in Lissabon.
Moment, die letzten Podcasts war es eher der Herr Killing oder der Herr Mielke, ne? Da habe ich schon lange nicht mehr gehabt, schlechte Verbindungen.
Stimmt auch wieder.
jetzt mal ganz im Ernst, ich vermisse euch wirklich. Wisst ihr, wann haben wir uns das letzte Mal eigentlich physisch in einem Fahrerlager gesehen? Wann haben wir da gestanden nach einer Sendung und haben uns nett unterhalten, wie Kumpels das ja manchmal machen, abends nach der Arbeit?
September 2020, Nürburgring.
Oh Mann.
Echt, war das im stimmt so lang?
Das ich musst du dir...
Timo, wir kurz gedacht, aber stimmt nicht, ja?
Nee, wir beide haben uns in Hockenheim gesehen, weil ja, du ja das DTM-Auto gefahren bist Anfang November.
Genau.
Dieses ja. Electric
Car. Da war Eddie ja beim Studio, ne? Ja.
Genau. Da war Eddie im Studio und Eddie, wir haben uns das letzte Mal am Nürburgring gesehen.
Das musst du dir mal überlegen, ey. Was für ein Wahnsinn alles. Und wenn mir irgendwas fehlt, das betrifft nicht nur mein Enkelkind, der in der Schweiz sitzt, den ich auch seit einem Jahr nicht gesehen habe. Also wenn mir irgendwas fehlt, dann sind das diese sozialen Kontakte. Also das ist langsam wirklich ein ganz, ganz langer Marathon, seelisch.
Ja, aber ich habe heute im Berliner Stadtverkehr, ich komme ja gerade von der Arbeit, und ich habe heute im Berliner Stadtverkehr, ich habe wirklich so lange gebraucht wie vor Corona. Ich habe das Gefühl, zumindest hier in Berlin, die Welt ist wieder unterwegs, alle sind wieder on the road und Corona ist vorbei.
Ja, da kann ich nur bestätigen, weil ich am letzten Sonntag bin ich dann nach Afrika geflogen, aus München, voller Flieger nach Lissabon, also voll mit Familien, zig Kinder, dass ich irgendwann beim Check-in gefragt habe oder mir so dachte, zu meinem Lars, mein Lars von Palm Fiction, Videograf ist dabei gewesen, sag ich, Lars, warum sind denn so viele Kinder hier? Das kriegt dann eine Frau mit, die sagt, ja, jetzt sind ja Ferien und wir dürfen wieder fliegen. Das heißt, jetzt ist wirklich wieder Vollgas angesagt. Ich habe gerade eben vor ein paar Minuten ein Bild gesehen aus Mallorca, ein komplett überfüllter Flughafen. Also die Leute wollen raus, die müssen raus und man merkt das ganz, ganz deutlich im Verkehr am Flughafen oder eben auch dann in der Stadt wie bei dir.
Ja, überall. Am Motorsporttechnisch, Timo, ich weiß gar nicht, worüber wir heute jetzt quatschen wollen. Eddie, ich bin mal gespannt, was ihr so auf der Pfanne habt, weil ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel auf der Pfanne, außer natürlich die Extreme E, die ich jetzt am Wochenende auch sehr intensiv verfolgt habe. Und zumal die beste Nachricht, Timo, ich weiß nicht, wie du das vor Ort erlebt hast, musst du mal gleich ein bisschen erzählen. Ich habe was gesehen, das fand ich gut. War nicht nur Staub.
Das ist schon mal gut, aber bevor wir richtig einsteigen, lasst uns ganz kurz über was anderes sprechen. Ist ja bekannt, dass ich nah dran bin an der MotoGP und das betrifft letztendlich alle Motorsportler. Stimmt. Also ich habe auch mal, ohne euch einzuweihen und ohne das mit euch abzusprechen, die Überschrift einfach mir schon mal aufgeschrieben für diesen Motorsport-Podcast. Und die ist bei mir, oder die wäre bei mir anhand der Ereignisse aus Mugello, Italien: Motorsport ist manchmal ein Bastard, habe ich die Folge mal genannt. Und Timo, ich glaube, du gibst mir recht, ne? Das, was da passiert ist, der 19-jährige Jason Dupasquier hat sein Leben lassen müssen in Mugello. Der erste Tote seit meinem guten Freund Luis Salom, damals in Barcelona in der MotoGP-Szene. Ja, und ich habe das bei der Xtreme E-Übertragung, die ich ja mit René Rast bei seinem Run Racing Expertendebüt aus München gemacht habe. Ich habe dann immer wieder nach Mugello geguckt. Und also ich habe jetzt noch ein Kloß im Hals, wenn ich an die Gedenkminute vor dem MotoGP-Rennen denke. Und ich bin da ganz ehrlich auch ein bisschen hilflos und zweigeteilt. Natürlich, Valentino Rossi hat recht mit seinem Statement. Das hätte Jason Dupasquier auch nicht wieder lebendig gemacht, wenn sie nicht gefahren wären. Aber ich stelle mir das gerade mal für einen Rennfahrer vor. Du musst dich da in der Gedenkminute von der Dorna angesetzt von einem deiner Fahrerlagerkollegen, 19 Jahre jung, das muss man sich auch mal vorstellen, verabschieden, der gestorben ist bei der Ausübung seines Lieblingssports. Und dann steigst du 10 Minuten später auf so eine MotoGP-Rakete. Boah, also ich habe da echt Schwierigkeiten, damit umzugehen. Timo, wie siehst du es als Rennfahrer?
Bin ich natürlich völlig bei dir. Wenn so ein Ereignis passiert, das betrifft jeden, ob man ihn jetzt, sag ich mal, direkt oder indirekt nur gekannt hat, da ist man irgendwie immer nah dran, ein Stück weit zumindest, als Rennfahrer auf jeden Fall. Deswegen muss ich sagen, auch ich habe das natürlich sofort mitbekommen, auch obwohl ich in Afrika war, habe auch die Bilder der Schweigeminute gesehen und habe auch natürlich da gespürt, was für eine Energie da im Fahrerlager herrscht. Und das ist natürlich schwierig, wenn man sich dann emotional quasi in dieser Situation befindet, danach den Schalter umzulegen und zu performen, keine Angst auf dem Motorrad zu haben und trotzdem maximale Leistung abzurufen. Ob das jedem gelungen ist, kann ich nicht sagen, aber Fakt ist, es ist natürlich ultra, ultra schwer. Ich glaube, von meiner Seite würde ich auch sagen, ich finde es gut, dass gefahren wurde. Im Namen von Jason, wenn ich Quartararos Bilder sehe, wie der sich gefreut hat, beziehungsweise die Freude in ein Gebet oder ein Gedenken an ihn quasi nach der Ziellinie dann umgemünzt hat, das war sehr, sehr mitreißend, muss ich sagen. Und das hat mich gefreut, weil so hat er natürlich dementsprechend noch ein bisschen mehr Ehre mit auf den Weg bekommen. Und die Statements aller Fahrer waren schon sehr, sehr, ja, sehr emotional.
Der Punkt ist ja, dass egal in welchem Motorsport, und wir haben ja in der Vergangenheit immer wieder auch Unfälle erlebt, wir haben immer wieder auch erlebt, dass Menschen neben ihr Leben gelassen haben. Eddie, du hast das, wie du es gerade richtig erzählst, ja auch deutlich näher erlebt, jetzt als ich das erlebt habe, als Beobachter. Fakt ist eins, Motorsport ist gefährlich und dieses Risiko ist halt immer da. Es fährt halt immer mit, egal ob auf zwei oder auf vier Rädern. Ich habe mich erinnert an Imola, war es 91, 92, Ayrton Senna, da sind ja, ich glaube 92, ne? Da sind die ja auch danach gefahren. Und dann, ich weiß noch, wie Michael Schumacher damals dieses Rennen dann ohne Ayrton Senna gewonnen hat. Und ich musste mich daran erinnern, weil mich das als Kind damals total beeindruckt hat, wie man auch da mit umgegangen ist, auch mit dem vorherigen Tod und diesem Wochenende, diesem Horrorwochenende mit dem Tod von Roland Ratzenberger. Der Tod fährt halt mit, war so mein Gedanke. Zumindest kann er immer mitfahren. Das hat sich an diesem Wochenende wieder bestätigt. Das ist halt auch ein, also ich meine, jeder, der da auf sich auf so ein Ding setzt, glaube ich, kennt das Risiko, egal ob du 16, 19 oder 35 bist. Aber ein 19-Jähriger, der im Sport sein Leben verliert, ein 19-Jähriger, der wirklich auch das ganze Leben noch vor sich hat, Das ist schon hart. Und ich hatte in dem Moment auch, ich habe da geguckt, sind die gefahren oder sind die nicht gefahren, und größten Respekt vor jedem, der sich dann da trotzdem auf dieses Motorrad setzt, völlig unabhängig, was Jason gewollt hätte, sondern einfach sich wirklich dann auch da hinzusetzen und zu sagen, the show must go on. Ich könnte mir vorstellen, es gibt auch Stimmen, die sagen, das ist pietätlos, finde ich überhaupt nicht, weil sie sich alle entsprechend verhalten haben. Und aber sicherlich ein schwarzer Tag für den Motorsport, ne?
Ja, zeigt vor allen Dingen auch wieder eins, ne? Also da fängt man wieder plötzlich an, über Sicherheitsthemen nachzudenken, und da fängt man einfach drüber an, wieder festzustellen, dass Motorsport tatsächlich einfach auch gefährlich ist, auch wenn so lange Jahre nichts passiert. Unsere Sicherheitsstandards gehen überall hoch, in allen Rennserien, vom Kartsport bis zur Formel 1, aber Fakt ist, Motorsport bleibt gefährlich. Es ist einfach so. Und das weiß man eigentlich als Rennfahrer auch. Das schaltet man auch aus dem Kopf, damit man 100% performen kann. Aber Fakt ist, wenn solche Momente wieder da sind, dann schaltet der Kopf wieder mehr ein und man realisiert doch noch viel mehr, was für einen Job man eben da draußen macht. Und das sollten wir und dürfen wir auch nicht vergessen.
Nee, das dürfen wir wirklich nicht vergessen. Zumal dieser Unfall, wie er passiert ist. Also Jason Dupasquier war im Pulk, ist gestürzt. Und natürlich hat sich, was die Sicherheit an den Rennstrecken angeht, mit den Airfences, mit den Auslaufzonen. Damals bei Louis Salom war es ja anders. Der ist ums Leben gekommen, weil da nicht genug Auslaufzone war in Barcelona. Die Kurve hat man dann umgebaut. Aber was die Airbags angeht unter den Lederkombis, die Sicherheitsstandards, also da hat sich unglaublich viel getan. Aber diese Art von Unfällen bei Motorradrennen, also mir ist sofort wieder Shoya Tomizawa in Misano und auch Marco Simoncelli in Sepang eingefallen, weil es letztendlich eine Parallele war. Diese beiden Rennen musste ich damals unglücklicherweise übertragen. Das sind dann bittere Momente auch für einen Reporter. Das war jetzt genauso an diesem Wochenende. Jason Dupasquier stürzt und bleibt auf der Strecke liegen. Und dann ist natürlich der Hals-Nackenbereich, also alles, was zwischen Airbag und Helm ist, ist natürlich relativ ungeschützt, weil man da einfach aufgrund der Bewegungsfreiheit, die die Jungs auf ihren Motorrädern brauchen, nichts machen kann oder noch nichts gefunden hat. Ja, und Ayumu Sasaki, den ich auch sehr, sehr gut kenne, ist über ihn drüber gefahren. Und ich glaube, da ist man dann wirklich chancenlos. Und da kann man an den Sicherheitsstandards arbeiten, wie man möchte. Marco Lippert aus der deutschen Meisterschaft vor 2 Jahren ist genauso ums Leben gekommen, auch weil einer drüber gefahren ist und nicht ausweichen konnte. Ich glaube, das sind diese Momente, die muss man sich wirklich bewusst machen als Motorradrennfahrer. Da kann man einfach nichts machen. Das ist doch klar, wenn da einer über einen drüber fährt, während man da regungslos am Boden liegt, dann nutzen auch alle Sicherheitsstandards nicht. Und ich muss immer an Tom Lüthi denken, den ich ja auch sehr, sehr gut kenne, der ein guter Freund ist, weil der hat die Karriere von Jason Dupasquier angeschoben und der hat dann auch auf den Start verzichtet. Tom ist sofort nach Florenz gefahren, als die Nachrichten dann immer schlimmer wurden am Samstag. Und wo ich auch dran denken muss, der Papa von Jason Dupasquier ist 46 Jahre alt, ist ein ehemaliger Schweizer Motocross-Rennfahrer. Die haben, also die Eltern, Mama und Papa, die haben zu Hause auf dem Sofa gesessen in der Schweiz und haben sich das Qualifying angeguckt. Und jetzt stellt euch das mal vor, ihr seid auch beide Väter, jetzt stellt euch das mal vor. Also wie schrecklich kann das manchmal sein? Ja. Deshalb meine Überschrift, Motorsport ist manchmal ein echter Bastard.
Ja, also das willst du dir bei bestem Willen nicht vorstellen. Ich meine, als Eltern, ob da vor Ort ist eine Katastrophe, zu Hause ist es noch schlimmer, nicht direkt vor Ort irgendwie sein zu können und für den Sohnemann da zu sein, ist ein Riesendrama. Aber ich finde, unser Podcast ist jetzt ganz schön schwer, die ersten 12 Minuten. Vielleicht kriegen wir irgendwie die Kurve,
ja,
zum ereignisreichen Motorsport. Auch wenn natürlich Jason in dem Fall jetzt ein Riesenthema war, zu Recht auch. Aber am Ende des Tages würde ich mich freuen, wenn wir irgendwie die Kurve kriegen, damit ich nicht gleich noch in kompletten Mitleid verfall.
Kriegen wir. Matthias, lass mich noch eine Sache sagen, eine abschließende. Riesenrespekt und großes Kompliment für die Servus-TV-Kollegen Christian Brugger und Alex Hofmann. Mein guter Freund Alex, den ich dann ab Donnerstagmorgen in der Eifel beim 24-Stunden-Rennen auch wieder treffen werde, endlich mal, den habe ich auch lange nicht gesehen. Die haben das so würdevoll und so respektvoll, wie man es eben irgendwie machen kann in so einer Scheißsituation. Und die waren natürlich viel näher dran mit den Interviews in den letzten 2 Jahren. Also riesen Chapeau für die beiden Kollegen. Die haben das wirklich angemessen dann moderiert weitergemacht und rübergebracht. Und man hat natürlich die Betroffenheit gespürt, aber riesen Respekt dafür.
Ne? Und ist nicht einfach. Also kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, aus diversen Situationen meines Lebens, da dann weiterzumachen, weiterzusenden, weiterzufahren, wie ich es auch gesagt habe, was die Fahrer da gemacht haben. Aber ihr habt recht, natürlich, wir wollen jetzt auch hier keinen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig und die Folge heißt auch so, und da bin ich auch bei dir, Eddie. Aber ja, es gehört dazu, es ist Berufsrisiko. Kinder sollten nicht vor ihren Eltern gehen, das gilt wie immer im Leben. Schwierig. Timo, hast du außer dieser Nachricht, die natürlich wahrscheinlich das Fahrerlager im Senegal auch beeindruckt hat, beziehungsweise eben auch berührt hat. Du hast aber, glaube ich, so war zumindest mein Eindruck bei der Extreme E im Senegal, 2. Saisonrennen, eine richtig gute Zeit gehabt, oder?
Ja, also es war für mich wirklich ein sensationelles Wochenende, beziehungsweise ganze Woche. Ich bin ja schon vor einer Woche am letzten Sonntag schon angereist. Von daher war das für mich zusammen mit dem Lars, den ich auch zum ersten Mal dabei hatte als Videografer, eine total coole Zeit, weil wir Möglichkeiten hatten, auch mal neben der Rennstrecke ein bisschen Erfahrung vom Land zu sammeln da in Afrika. Das war schon auch da sehr beeindruckend, was Leben betrifft, was da die Kultur betrifft. Und natürlich das Thema Legacy-Projekt, das heißt, was wir mit der Extreme E vor Ort eben unterstützen, das Thema Plastik, das Thema Mangroven. 1 Million Mangrovenbäume wurden final gepflanzt am Ende. Die Fahrer haben, glaube ich, 200.000 in Summe, glaube ich, geschafft zu pflanzen im Vorfeld. Also ist auch super gelaufen. Das sind Dinge gewesen, die waren erstmal super spannend zu sehen und haben Spaß gemacht außerhalb vom Racing. Aber ansonsten haben wir ein tolles Racing-Wochenende erlebt, Gott sei Dank. Ich war natürlich ultra nervös. Nach dem Saudi-Arabien-Rennwochenende, wo natürlich durch die Gegebenheiten, die wir da hatten, sehr viel Staub war und das Rennenfahren nicht so funktioniert hat, wie es geplant war. Und somit war natürlich dann auch leider die Situation so, dass wir das Qualifying ändern mussten in Saudi-Arabien und dann das Rennformat ändern mussten, wie ursprünglich geplant etc. Aber jetzt war es cool. Jetzt haben wir keinen Staub gehabt und ich glaube, wir haben eine sehr, sehr coole Strecke gehabt. Zumindest ist das Feedback aller Fahrer gewesen und Teams, die mir sensationelles Feedback gegeben haben. Das war für mich die große Erleichterung nach den ersten Runden, das zu hören und zu sehen, dass es funktionieren wird. Und wer die Rennen gesehen hat, Eddie, du hast sie kommentiert. Ich weiß nicht, Matthias, was du gesehen hast, aber es war ja tatsächlich vom ersten Lauf, also einmal das Qualifying, wo die Autos allein auf der Strecke sind, selbst das fand ich zumindest sogar auch ansehnlich, weil die Autos natürlich extrem viel Bewegung haben, die Autos versetzen, die springen, die sind teilweise außer Kontrolle. Deswegen ist das Single Qualifying gar nicht so schlecht auch anzuschauen, wobei wir gerade überlegen, das wieder zu ändern oder so zu ändern, wie es ursprünglich mal geplant war, dass man Quali-Rennen fahren wird am Samstag schon wieder. Und dann natürlich jetzt zum ersten Mal am Sonntag damit 4 Mann im Finale. Und wer die Rennen gesehen hat, das war ja von der Startlinie bis zum Ziel sensationelle Kämpfe. Also das hat mir unglaublich gefallen und ich war sehr, sehr, sehr glücklich, dass wir das vom Layout so hinbekommen haben, dass das auch funktioniert hat.
Also meine absoluten Lieblingsbilder, also wurde ja Ocean Race, glaube ich, oder
Ocean X-Prix.
Oh, genau. Also ich fand einfach so, ich habe gedacht, okay, normalerweise würde ich da mit meinem Handtuch liegen und jetzt ballern die da am Strand entlang. Das war schon, das hatte schon echt
Style. Ja, die Bilder waren Hammer. Also
Hammerbilder. Ich kann nur allen empfehlen, die Extreme E am Wochenende nicht gesehen haben. Also ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere hört diesen Podcast und hat gesagt, scheiße, habe ich verpasst. Guckt euch da mal auf ran.de um. Wirklich, das ist schon richtig cool und klar, sportlich kann man da viel diskutieren, wer, wie, was und wo. Am Ende des Tages ist da ja auch eine ernste Botschaft dahinter und eine wichtige Botschaft, was du gerade erzählt hast. Wir haben auch in den Stories von Daniel Abt zum Beispiel auch gesehen, dass da ja auch ein hohes Maß an Armut auch herrscht. Straßenszenen, Bilder, die man ehrlicherweise so, also klar, Afrika, logisch, ne, aber auf dieser Welt ist eine Menge zu tun. Das hat man
auf
an der Stelle auch
gesehen.
Ich hatte den Eindruck, die Menschen haben sich da arrangiert und das ist auch da ein völlig normales Leben, wenn du aber als Mitteleuropäer da hinkommst und das siehst, genau. Also diese Armut siehst, diese Märkte siehst, kleinen Geschäfte in vor heruntergekommenen Hütten, wo Leute irgendwie 3 Orangen verkaufen oder so. Also das schnürt sich dir ja auch alles zusammen, ja.
Auf jeden Fall. Also das war, ich habe die Diskussion mit dem Nico Rosberg gehabt, wo ich dann dachte, oh, es ist schon hart, du fährst ja mit dem Shuttle durch das Dorf durch und du siehst quasi die Kinder, die Esel, die Hühner, die Kühe, alles läuft irgendwie querfeldein über die Straßen, die Kinder spielen mit irgendwelchen Steinen, die am Boden liegen, Mama, Papa verkaufen, wie du gerade sagst, irgendwelche Obst oder was auch immer am Straßenrand und du denkst dir, oh mein Gott, es ist dramatisch, aber der Nico hat es mir genauso gesagt, wie viele andere auch. Das ist, die leben und gehen damit um, die haben eigentlich alles zur Verfügung, aber denen ihre Kultur und ihr Leben ist so, wie es da eben ist. Also es ist nicht so, dass sie Angst haben müssten, kein Essen und kein Trinken zu haben, auch wenn das für uns Europäer natürlich völlig eigenartig wirkt, diese Art zu leben. Ja. Aber es ist natürlich schon so, und das ist auch eine Aufgabe der Extreme E gewesen, genau in gewissen Dingen einfach Unterstützung zu leisten. Und da gab es einige Dinge, die gemacht wurden, dass man auch mal ein bisschen Aufklärung betrieben hat. Wie kann man den Müll trennen? Wie kann man Plastik wiederverwerten? Wie kann man unserer Umwelt was Gutes tun? Wie könnt ihr ein besseres Leben führen, wenn ihr auf das und das ein bisschen aufpasst? Und diese Dinge haben in Schulen stattgefunden. Die haben in Einzelprojekten, zum Beispiel Team Rossberg, stattgefunden mit verschiedenen Firmen. Also das ist, da ist mit Sicherheit einiges gemacht worden, um aufmerksam zu machen, wie man es besser machen könnte. Ob das in dem Land funktionieren wird, weiß ich nicht. Also wir haben auch die Diskussion gehabt, selbst wenn wir jedem Stückchen helfen können oder helfen werden, können die das überhaupt? Können die damit umgehen? Ist es überhaupt deren Interesse, irgendwas anders zu machen? Das weiß man nicht so richtig. Wenn man da durchfährt, was unglaublich ist, egal was für eine Uhrzeit, die Frauen sind in den buntesten, tollsten Kleidern, Seidenkleidern angezogen, die sitzen an der Straße, die spielen im Staub und Dreck da mit Kindern, die Kinder sind bunt und toll angezogen, also wirklich goldig, wo du sagst, irgendwie sind die trotzdem glücklich, also anders, auf ihre Art eben. Ja, es ist interessant, das erlebt zu haben. Aber ja, das, ich glaube, wir haben jetzt den Teil, den wir zumindest dazu beitragen konnten, beigetragen, beziehungsweise die Extreme E. Und sportlich gesehen, nochmal darauf zurückzukommen, muss ich wirklich sagen, das, was du gesagt hast, schaut euch die Bilder an. Das waren spannende Rennen und es waren tolle Bilder am Meer zu fahren, natürlich sensationell. Gerne auch, diese Woche kommt mein YouTube-Vlog raus. Lars hat tolle Bilder mitgebracht, die auch zum Teil dann bei ProSieben gelaufen sind. Und die Bilder zeigen wir euch gerne dann auch bei mir im YouTube-Vlog. Lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken, weil es echt spannend ist.
Ja, gibt's für alle, die es nicht gesehen haben, übrigens auf RAN.de auch, kann man sich Extreme E auch nochmal angucken. Matthias, also ich habe großen Spaß gehabt, gerade im Vergleich zu Saudi-Arabien, Timo. Also kann ich nur unterstreichen, was die Fahrer gesagt haben zu der Strecke, wesentlich technischer. Aber mit sensationellen Passagen, als es da in den Wald reinging und solche Geschichten. Und mein Racer-Herz als Kommentator hat natürlich richtig hochgeschlagen, als es dann im Finale vier Weltklasse-Fahrer und Fahrerinnen gegeneinander, vier Autos am Strand, okay, zwei sind dann direkt ausgefallen, weil Extreme E war dann auch ein bisschen Kontaktsport und da ist die eine oder andere Aufhängung mal Kopfmeister gegangen. Das gehört aber auch dazu. Also das war schon ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zu Saudi-Arabien. Und ich wiederhole es nochmal, was ich auch im Kommentar gesagt habe. Man muss natürlich so ein Projekt, so einer jungen Rennserie, wo vor zwei Jahren bei der Präsentation auch alle über Alejandro Agag gesagt haben, was denkt er sich denn da jetzt wieder aus? Der hat sie doch nicht alle, der spinnt doch, das ist doch nicht durchführbar. Ja, und jetzt fährt die Extreme E, um eben auf die globalen Probleme in Sachen Umweltschutz und Natur aufmerksam zu machen. Das ist der Sinn und Zweck des Ganzen dahinter. Aber das Racing war schon auch sensationell. Also, und die Bilder, Matthias, ich weiß nicht, wie fandst du es denn? Und wir haben ja dann auch noch einen neuen RAN-Racing-Experten gehabt mit René Rast, weil Timo als Streckenbauer und Ersatzfahrer im Einsatz war und Daniel Abt war für Cupra, auch im Senegal. Wie hast du denn das empfunden? Weil die Situation werden wir ja in dieser Saison nochmal haben, bei der DTM am Red Bull Ring zum Beispiel.
Bei der DTM am Red Bull Ring, weil wir ja dann Extreme E und
Formel DTM E
parallel haben.
Formel E. Genau.
Formel E.
Ja, und Timo Scheider fährt Rallycross-WM und Martin Tomczyk fährt Langstrecke. Deswegen sind dann unsere Bosse auf die Idee gekommen, ja, dann brauchen wir irgendwie einen Experten.
Okay, alles klar. Ne? Also René als dritten Experten dazu zu holen, ist natürlich eine Eins mit Stern, da brauchen wir nicht drüber reden. Also, das muss man sich nur den Podcast letzte Woche anhören, dann wissen wir alle warum. Oder der redet wie gedruckt, das ist alles wunderbar, das hat natürlich ganz, ganz viel Spaß gemacht. Es ist natürlich auch so, dass ein Formel-E-Fahrer sich in der E-Welt mittlerweile dann auch gut auskennt und ich finde, das passt dann auch total zum Thema Extreme E. Und also da habt ihr nicht nur gut harmoniert und das hat irgendwie Spaß gemacht, sich anzuhören, vor allem, und das ist ja immer der Spagat, und der ist, finde ich, ganz gut gelungen, auf der einen Seite da zu erklären, was da eigentlich passiert und auf der anderen Seite diejenigen aber auch abzuholen, die sich schon ein bisschen auskennen. Das ist ja immer beim Kommentieren, gerade bei so neuen Geschichten oder ne, die Freaks zufriedenzustellen, aber die Neulinge eben auch sozusagen zu informieren, warum das Ganze, wieso das Ganze, und das ist, finde ich, hervorragend gelungen, dass Eddie, dass ihr da gut das irgendwie über die Bühne bringt. Ich glaube, das ist ein Selbstläufer, dass das funktioniert, aber ihr kennt euch ja nun auch lange genug. Das hat einfach Spaß gemacht und insofern, ich hatte jetzt beim Kommentar einfach, ich war immer zu Hause abgeholt sozusagen, ich habe mich total gut abgeholt gefühlt, aber mich haben, und da bin ich nochmal bei Timo auch, mich haben diese Bilder begeistert, weil das das ist ja eben etwas, also selbst Dakar-Bilder von früher, ja, Rallye Dakar, Jutta Kleinschmidt und so weiter, wie sie alle hießen, auch das natürlich oft spektakulär. Aber ich finde eben, dass in dieser komprimierten Version, auch noch mit einem Fahrerwechsel und dann dieses Meer und dann dieser Strand und dann ab in den Wald und wieder raus und bam und bumm. Und es ging irgendwie die ganze Zeit hin und her. Schade natürlich im Finale, dass am Ende es ein Finale war mit zwei Autos. Das stimmt natürlich. Da glaube ich, hätten noch mehr Bilder auch sein können. Aber Eddie, ich bin bei dir. Und ich habe jetzt in Monaco die Gelegenheit gehabt, mal mit den Formel-E-Bossen am Tisch zu sitzen und ein bisschen zu quatschen und unter anderem auch mit Alejandro Agag. Das ist ja, der ist ja bekloppt, also positiv. Das ist ja ein Visionär. Ja? Das, also,
total verrückt.
Sich sowas auszudenken und es dann so auf den Schirm zu bringen. Und ich bin traurig, bin ich ganz ehrlich, ich bin traurig, dass auch dieses geile Racing, was wir da gesehen haben, ein völlig neues Racing übrigens, weil machen wir uns mal nichts vor, Rallye Paris-Dakar oder auch die WRC als Rallye-Sport, das ist ja eine komplette Randnotiz in Deutschland. Ja? Ja. Sebastian Ogier, unser gemeinsamer Freund, der kann unerkannt in München über jede Straße gehen, da schreit kein Hahn nach, aber der Mann ist siebenfacher Weltmeister, glaube ich, oder wie, vierfacher, fünffacher, siebenfacher, keine Ahnung.
Sieben.
Zigfach.
Sieben, ja. Ne?
Also ja. Doch sieben. Das ist natürlich, das ist eben eine Randnotiz. Und ich habe noch so bei dem Rennen am Sonntag, habe ich gedacht, Mann ey, das in Sat 1 oder das auch für eine größere Masse zugänglich zu machen. Ich sehe da echt viel Potenzial. Ob sie sich das dann irgendwann mal trauen, das weiß der Himmel. Vor 3, 4, 5 Jahren hätte ich auch gesagt, Formel E in Sat 1 niemals. Ja? Läuft jetzt schon erfolgreicher von Einschaltquoten als die DTM. Wer weiß. Also das ist echt großes Kino. Das waren so meine Gedanken zum Thema Gefallen, Eddie.
Ja, ja, Alejandro Agag, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche nochmal, Eddie. Alejandro Agag hat da natürlich auch ein Händchen für. Ne? Ich meine, der stemmt so eine Serie aus dem Boden. Dann holt er natürlich Namen wie Lewis Hamilton als Teambesitzer, Nico Rosberg Teambesitzer, Jenson Button als Teambesitzer, Carlos Sainz, Matthias Ekström. Namen, die man im europäischen oder weltweiten Motorsport alle schon kennt und gehört, gut findet. Sebastian Loeb, das sind natürlich alles Namen, die kennt man und das kann er halt eben. Alejandro Agag, er hat eine Vision und auch wenn alle eben sagen, er ist bekloppt, er schafft sie umzusetzen. Ich habe jetzt ein bisschen die Möglichkeit gehabt, am Wochenende auf der St. Helena, auf dem Boot der Extreme E, mit Alejandro Abend zu essen und ich habe so ein paar Zahlen gehört, die da im Hintergrund gelaufen sind, ohne die nennen zu wollen oder können jetzt hier. Das ist ein Wahnsinn, dass man die so ein Projekt mit so unglaublichen Summen auf die Beine gestellt bekommt. Und das ist ja auf der einen Seite die Alleinstellung eines Alejandro Agags, dass er das in der Formel E auch schon geschafft hat. Jetzt macht er es wieder. Er wird auch noch eine Bootsrennserie dann irgendwann auf den Markt bringen und findet dafür Investoren mit seinem Team. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Wir wissen alle, wie schwer es ist, heutzutage irgendwie an Geld zu kommen. Um Leute davon zu überzeugen, dass irgendein Produkt gut ist, ob es jetzt für Fernsehwerbung oder für Rennserien ist, sei mal dahingestellt. Aber Fakt ist, da muss man den Hut vorziehen.
Ja, definitiv.
Der Typ ist ein Promotion-Genie, da gebe ich dir recht. Und ich habe es ja gesagt, vor 2 Jahren haben den alle für verrückt erklärt. Aber überlegt euch nur mal diese Promotion-Nummer vor diesem Ocean X-Prix. Ja, da lässt er dann in Schottland lässt der Prinz William in einem Odyssey 21 fahren, also zumindest für den englischsprachigen Raum, ist das natürlich eine absolute Granate, was der Agag dafür Kontakte hat und der kommt dann ans britische Königshaus ran und Prinz William, das ist bekannt, das ist ein riesen Motorsport-Fan, den habe ich auch schon auf der MotoGP getroffen, da kam er mit irgendeiner verdreckten Ducati und ein paar Bodyguards irgendwie aus London angefahren und kam dann da in Donington an. Der macht dann sowas auch mit, aber das ist natürlich eine Bombe. Stell dir mal vor, oder ausgeschlossen, aber wenn wir für die Promotion des ersten DTM-Rennens meinetwegen live in Sat 1 die wagemutige Idee hätten, Angela Merkel in ein DTM-Auto zu setzen, die würden uns doch alle für verrückt erklären und einen Vogel zeigen und never ever ginge das. Aber der Agag kriegt es irgendwie hin und mittlerweile bin ich davon überzeugt.
Welches Auto ist der gefahren? Also ein Extreme E-Auto?
Ja, klar, genau.
Also dann kann ich ja sagen, Prinz William und ich haben etwas gemeinsam, weil für den deutschen Markt wurde ich ja damals auserkoren und in England dann Prinz William. Da haben wir im Prinzip wirklich im Prinzip den Unterschied zwischen Deutschland und England an der Stelle oder Großbritannien aufgebaut. Ja.
Schreibe ich direkt auf, Killing hat Gemeinsamkeiten mit Prinz William.
Ja, genau.
Steht hier schon.
Nee, also, ja, klar. Also, ich meine, das musst du dir überlegen, das zu schaffen. Also, ich bin ja selber in einer Redaktion tätig mit dem Frühstücksfernsehen und ich weiß, wie schwer es ist. Man denkt ja immer, ah, das Fernsehen ruft an und dann gehen irgendwie alle Türen auf. Das ist ja Bullshit. Ja, das stimmt ja überhaupt nicht. Und insofern, schon geil. Ja, echt gut. Wo geht das weiter mit der Extreme E?
Nach Greenland.
In der Arktis.
Das heißt, nach Grönland. Ich bin in 22 Tagen auf dem Weg zum Streckendesign da hoch ins Niemandsland. Ich habe gestern und heute mal angefangen, ein bisschen zu googeln, was mich da oben erwartet. Durchschnittstemperaturen von 2 bis 3 Grad momentan irgendwie. Also kalt auf jeden Fall und vielleicht auch ein bisschen Schneefall, sogar im August noch. Das ist so im Durchschnitt 3 Schneetage, wo es schneien kann. Also da erwarten wir tatsächlich ganz, ganz extreme Bedingungen. Ein ganz kleines Dorf mit ganz wenig drumherum. Ich bin richtig gespannt, was da oben dann kommt. Aber Greenland ist die nächste Challenge, aber erst Ende August.
Ja, okay. Haben wir ein bisschen Pause. Aber Timo, tu mir mal einen Gefallen, was ich dich im Vorfeld, glaube ich, schon gefragt habe, hätte ich deutlicher fragen müssen. Ich übertrage das ja dann immer, ne? Und mein Highlight bei den Übertragungen sind auch immer die Onboards. Jetzt durch die Strecke, die du gebaut hast, konnte man ja richtig gut sehen, egal bei wem, egal ob bei den Männern oder bei den Frauen, was das für eine Ackerei in so einem Auto dann auch ist. Eine ist mir aufgefallen, A, finde ich sie ausgesprochen hübsch und B, die quatscht immer. Katie Mannings, also wenn du die das nächste Mal triffst, dann so frag die doch bitte mal, was die da verbal im Auto macht, wenn sie da irgendwie um die Positionen kämpft. Das gibt's ja gar nicht. Das sieht ja so aus in der Onboard, als wenn die ununterbrochen mit irgendjemand quatscht.
Ich habe mich auch schon gefragt, ob die vielleicht im vorherigen Leben Beifahrerin im Rallye-Auto war, dass sie immer Ansagen machen musste. Keine Ahnung. Aber in der Tat, Eddie, muss ich dir recht geben. Also an den Fernsehbildern auch bei uns. Ich sitze ja dann in der Race Control auch. War helle auf die Begeisterung, weil Katie immer irgendwas mit dem Mund am Machen ist. Was auch immer sie für Verrenkungen oder Sprüche oder was auch immer rauslässt, ist super, super lustig. Sollte man sich unbedingt mal angucken. Aber ich weiß leider bis heute wirklich nicht, was sie sagt. Aber das passiert wahrscheinlich unterbewusst einfach.
Würde ich mal gerade sagen. Das ist so ein Konzentrationsding.
Ja. Wahrscheinlich irgendwie, ne? Ja, logisch. Aber du bist ja nah dran, frag sie bitte mal. Also das möchte ich unbedingt wissen. Ich meine, vielleicht rappt sie auch einfach ihren Lieblingssong. Kann ja auch sein. Also ich habe keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall echt irre aus.
Also das werde ich für dich machen, auf jeden Fall, Eddie, oder für euch da draußen. Katie Mannings, die schnappe ich mir zum Interview beim nächsten Mal und sie soll mal erklären, was sie denn da so tut. Wenn sie überhaupt weiß, was sie tut. Ich weiß es ja nicht.
Ah, du wirst nicht der Erste sein, der sie darauf anspricht.
Ja, wahrscheinlich, aber
Übrigens, danke Timo für die vielen Hilfestellungen. Ist ja immer da perfekt, wenn man jemanden im Fahrerlager hat. Jetzt hatten wir sogar 2 Leute im Fahrerlager. Aber einer war ein paar Stunden nicht im Fahrerlager. Was ist denn bitteschön mit Daniel Abt passiert? Der hat es irgendwie auf Instagram kurz angerissen. Fakt ist, das Endresultat war, dass er eine leere Geldbörse hatte. Aber was war denn eigentlich los?
Ja, also wir hatten ein Thema, Shuttles von der Rennlocation zu den Hotels war eine Riesen-Challenge. Und da muss man tatsächlich sagen, dass da unten das pünktlich sein und das präzise sein der Menschen da unten, gerade der Shuttlefahrer, nicht so unbedingt perfekt funktioniert hat, leider Gottes, in vielen Fällen. Das heißt, irgendwann standen wir auf dem Parkplatz an der Rennlocation, wollten alle ins Hotel. Ich war in der glücklichen Lage, einen eigenen Shuttle zu haben. Daniel hatte aber keinen, der war in einem anderen Hotel, hat probiert, irgendwie einen Shuttle zu kriegen. Es ging irgendwie nicht vor, nicht zurück, bis dann irgendwann ihm die Hutschnur geplatzt ist und Cupra hatte einen Showwagen da, beziehungsweise auch einen Mietwagen für den Marc Schneider dann organisiert. Und er sagt, jetzt gib mir den Mietwagen, ich fahre mit dem jetzt ins Hotel, ist mir scheißegal, obwohl das Auswärtige Amt immer sagt, ja, nicht alleine irgendwo hinfahren, nicht allein durch ein Dorf fahren, bla bla, aber er wollte natürlich irgendwie nach Hause ins Hotel, der liebe Daniel. Ja, die Fahrt ging wohl ganz ordentlich los, aber hatte dann eine größere Problematik kurz vorm Ziel des Hotels, denn er wurde von der Polizei angehalten. Er wurde nach seinen Papieren gefragt, das war alles in Ordnung, ursprünglich oder erstmal. Und dann wurde ihm gesagt, er soll auch bitte auf die Polizeistation folgen. Das fand er wohl so beängstigend, dass er seine Papiere ihm aus der Hand gerissen hat, den Polizisten weggenommen hat, ins Auto gesprungen ist und losgefahren ist und schnell ins Hotel abgehauen ist, was vielleicht nicht die cleverste Variante war in dem Moment, weil er einfach Angst hatte, weil er nicht wusste, sind das wirklich Polizisten, sind das keine Polizisten, die sprechen dann ja halt Französisch, in dem Fall er dann eben nicht und nicht Englisch gesprochen, das war alles wohl ein bisschen schwierig. Ja, und plötzlich war es aber dann so, dass dann die Polizei vor der Tür stand im Hotel. Die haben es natürlich dann logischerweise mitbekommen, wo er hingefahren ist, sind da hinterher und dann hat man ihn quasi erstmal mit auf die Polizeistation genommen und hat ihn erstmal sozusagen verhaftet, den lieben Daniel. War natürlich dann Panik und wo ist er, was macht er, was braucht er, der liebe Daniel. Das war dann so, dass man nach ein bisschen Gespräch ihm gesagt hat, dass er irgendeine Insel oder so eine Peloninsel, die aufgestellt war, irgendeine Pylone umgefahren haben soll. Und deswegen müsste sein Auto jetzt erstmal da bleiben über Nacht. Und sagt er, mein Auto bleibt nicht da, was ist los mit euch? Ja, und nach ein paar Diskussionen hat er dann festgestellt, wenn ich das vielleicht mit Geld probiere zu lösen, dann war alles entspannt, hat er seinen Autoschlüssel wieder bekommen und haben sie immer noch gesagt, ja, aber das Auto bleibt trotzdem hier. Und dann hat er nochmal nachgelegt, alles, was er im Portemonnaie hatte, auf den Tisch gelegt und gesagt, ja, jetzt können Sie, wunderbar, jetzt können Sie nach Hause fahren, Herr Abt. Und dann hat er sein Auto mitnehmen dürfen und durfte ins Hotel fahren, nachdem er sein Geldbeutel eben vor Ort leer gemacht hat. Und somit sich wieder freigekauft hat, der liebe Daniel. Also
eine krasse Geschichte.
Unglaublich.
Ja, unglaublich, unglaublich.
Müssen wir bei Daniel auf seinen Kanälen auch verfolgen, weil er hat es ja kurz angerissen auf Instagram, dass er das mal ausführlich erzählt. Also, weil das höre ich mir auch gerne von ihm nochmal an. Da haben wir schon wieder welche, die was gemeinsam haben, ne? Nämlich Daniel Abt und Sébastien Ogier. Dem ist ja neulich beim Rallye-Fahren Ähnliches passiert.
In Kroatien.
Unsere Freunde werden alle verhaftet auf der Welt, überall verteilt.
Seid ihr schon mal verhaftet worden? Habt ihr das schon mal erlebt?
Nee, also nee. Noch nicht. Noch
doch,
nicht.
Ich schon.
Echt?
Ja, aber hat auch mit dem Straßenverkehr zu tun.
Na. In Deutschland oder woanders?
Willst du lieber nicht sagen.
In Deutschland, in Bremen. Also ich werde in einer ganz normalen Polizeikontrolle, die es hier in Bremen im Übrigen sehr, sehr selten gibt. Ich glaube, das war die einzige in 40 Jahren Bremen, die ich jemals erlebt habe. Und ich hatte irgendein Strafmandat nicht bezahlt, für Falschparken, glaube ich. Und dann haben die mich angehalten, alles überprüft und da war ein Eintrag im Computer. Und dann waren die ein bisschen pampig, ich war ein bisschen pampig. Ja, und dann haben die mich wirklich mit Handschellen auf die Wache gebracht und meine Frau musste mich auslösen.
Okay.
Kein Witz.
Was heißt denn auslösen? Du kannst ja in Deutschland die Polizisten nicht bestechen.
Nein, Ute, meine Frau, musste dann auf die Wache kommen und die Strafe bezahlen, weil ich hatte nicht genug Geld bei, ich hatte nichts bei. Und da habe ich da schön hinter Schloss und Riegel gesessen und das Gesicht meiner Frau werde ich nie vergessen, wie sparsam die geguckt hat, als sie mich da abgeholt hat.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Da bin ich aber gespannt. Also wenn Sébastien Ogier, der hat ja bei der Rallye das Thema gehabt, dass er eine Kollision hatte auf einer Verbindungsetappe. Und ich werde ja jetzt dann auch in 12 Tagen meine erste Rallye fahren. Und ich habe ja das festgestellt bei meinem Testevent, was ich vor einer Woche gefahren bin, was es bedeutet, quasi eine Verbindungsetappe zu fahren. Da heißt, du musst dich an dein Zeitfenster auch halten, von der einen Etappe zur nächsten kommen, deine Vorbereitungszeit, deine Luftdrücke machen und so weiter. Das muss alles im Zeitfenster stattfinden, den du vorgegeben hast als Fahrer. Da bin ich gespannt. Das war eine Challenge tatsächlich letzte Woche schon für mich. Und da ist im Straßenverkehr das schon mal so, dass dann der Beifahrer sagt, hey, wenn da eine rote Ampel ist und wir sind unter Druck, ne?
Schnell drüber.
Sein, ja, tatsächlich. Könnte sein, dass wir mal drüber fahren müssen. Sag ich, das ist nicht dein Ernst, ich kann nicht über eine rote Ampel fahren. Ich sage es nicht offiziell, aber das war eine Aussage eines professionellen Beifahrers, der das schon wohl einige Male mitgemacht hat.
Ich sehe die Schlagzeile schon vor mir. Timo Scheider bei der deutschen Rallye-Meisterschaft verhaftet, weil er über eine rote Ampel gefahren ist. Ich sehe es schon, vor meinem geistigen Auge.
Aber ich habe jetzt so ein bisschen Angst nach den Geschichten und nach Ogier, nach meinen Erfahrungen.
Aber Timo, mach dir keine Sorgen. Hier sind zwei in diesem Podcast mit dir. Ey, wir kommen überall hin. Wir holen dich raus. Wo ist die?
Wir hauen dich raus.
Wo musst du da fahren? Wo ist das? In welcher Ecke von Deutschland?
In Stemwede, gar nicht so weit entfernt von, zumindest vom Herrn Mielke. Aber
ja, Eddie, da musst du das machen.
Ja, ist bei mir um die Ecke, ist bei mir um die Ecke, aber ich bin leider nicht zu Hause. Ich hätte mich da in den Wald gestellt und hätte Timo Scheider bei seinem Rallye-Debüt natürlich im Detail mir angeguckt. Aber ich bin leider mit der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft in Most in Tschechien, weil dort das zweite Rennen ist. Und so viel zum Thema, ich hätte nichts zu tun. Also ich bin jedes Wochenende unterwegs, so Vogel.
Ich weiß. 24 Stunden jetzt. Jetzt 24 Stunden, ne?
Liegt alles bei mir hier vor mir am Schreibtisch. Leider habe ich in der provisorischen Starterliste den Namen Timo Scheider nicht gefunden. Aber ansonsten viele alte Bekannte, die da sind. Martin Tomczyk, Marco Wittmann, Nico Müller, René Rast und. Also da ist richtig was los. Und Timo weiß das, weil er mich da schon oft genug erlebt hat. Das ist mein Saisonhighlight. Also was Rennsport angeht, also habe ich jetzt schon Gänsehaut. Und werde ich ab Donnerstag im Stream, wer will, kann mir gerne lauschen. mit den Kollegen rund um Olli Martini, Patrick Simon. Also wir sind das Stream-Team und wir werden alle Sessions übertragen. Und Smudo ist am Start, der fährt auch wieder mit seinem Auto, umweltfreundlich angetrieben natürlich, freue ich mich sehr darauf. Max Kruse kommt vorbei, aber über Fußball rede ich heute sowieso nicht mehr als Bremer. Aber ich freue mich auf Max Kruse und eben auf die ganzen Rennfahrer und die Atmosphäre. Und es sind Zuschauer erlaubt, 10.000 glaube ich am,
das ist geil.
Pro Tag.
Ja. Geil. Was die Fußballleidenschaft angeht in diesem Podcast, in der Besetzung, wir bleiben erstklassig natürlich dank Timo Scheider, der Rest wird verschwiegen. Eddie, wir teilen da das gleiche Schicksal, wobei ich mich natürlich deutlich mehr Wochen daran, wie soll ich sagen, mehr Monate daran gewöhnen konnte. Es waren ja nicht Wochen, es waren Monate. Aber Fakt ist auf jeden Fall eins, das ist schon ein absolut geiles Ding. Ich wünsche euch nur eins, ich wünsche euch besseres Wetter als letztes Jahr.
Ja, wobei das Wetter ist halt da beim 24-Stunden-Rennen. Wir sind in der Eifel und das wird sowieso wieder machen, was es will. Also,
letztes Jahr war schon richtig krass.
Ja, ja. Ne? Das war krass.
Ich habe die Vorhersage geschaut, also das ist tatsächlich Donnerstag, Freitag 80% Regenrisiko, glaube ich. Jo. Richtig beschissen, ja.
Gewitter aber, und naja, alles Mögliche.
Die Eifel halt, ne? Also ohne Chaos geht's halt einfach nicht. Es ist ja was Besonderes. 24 Stunden die grüne Hölle, ne? Nicht umsonst.
125 Autos, trotz Corona. Also finde ich schon Wahnsinn. Super.
Super geil. Super geil. Absolut. Jungs.
Und Kai Salzmann kommt mich besuchen.
Nein.
Doch. Reden wir schon seit 3 Jahren drüber. Und dank meiner Arbeitgeber und meiner Auftraggeber haben wir Kai Salzmann akkreditiert. Und der guckt sich das mal an. Ne? Und finde ich ja immer gut, wenn Kollegen sich da mal einen Eindruck verschaffen. Weil Timo, wir waren schon oft genug zusammen da. Mattes, warst du schon mal beim 24-Stunden-Rennen? Glaub nicht,
ja.
Ne?
Ja, doch, ja? Doch. Ja, ja, ja.
Ah, okay.
Vor Jahren.
Ja, dann weißt du ja, über was wir reden.
In der Zeit, wo ich in Düsseldorf, aber ganz normal Ticket gekauft immer. Ich will, warte mal, 2006, 2007, 2008, irgendwie so in den Jahren, 10, so lange her. Okay. Aber jetzt die letzten Jahre nicht. Ich habe das ja sehr bedauert. Letztes Jahr hätte ich ja auch mitarbeiten sollen, dann ging das irgendwie nicht.
War kurz davor. Ja, du hattest wieder was anderes zu tun.
Ich hatte was anderes zu tun. Dieses Jahr bin ich aber dann gar nicht mehr gefragt worden.
Ja, glaub mir, die Orga von der Veranstaltung, also mit denen, die das da alles organisieren, also Michael Pate von Nürburgring TV, der da sehr viel macht, Matthias Wurm von Sporttotal und die Kollegen. Ich habe jetzt die Dispo gekriegt und ihr wisst ja, ich lese mir Dispositionen für die es nicht wissen, gibt's vor jeder TV-Produktion, damit man weiß, wo man wie wann sein muss und was man alles darf und was man alles nicht darf. Die ist meterdick in diesem Fall. Und wenn ich mir das überlege, dass ich das alles organisieren müsste, also Riesenchapeau da für die Kollegen. Corona macht das nämlich bei so einer Großveranstaltung nicht unbedingt einfacher.
Und nachdem ich letztes Jahr abgesagt habe, ich hätte mich dann auch nicht mehr angerufen oder es vielleicht auch gar nicht auf dem Zettel gehabt. Ich ärgere mich nur jetzt, Eddie, weil ich hätte natürlich noch den Anlauf wagen können. Aber irgendwie ist es mir dieses Jahr durchgegangen. Wir denken mal über das nächste Jahr nach. Aber das ist eine geile Veranstaltung. Also,
wir kriegen das schon hin.
Ja.
Sag mal, noch was anderes zum Thema Rennsport. Ich hab noch was, weil da habe ich auch Gänsehaut gekriegt.
Ich bin blank, was meine Themen angeht. Ich muss gleich zum Impfen.
Ja, aber ich will eine Meinung von dir hören, weil das habe ich ja auch in die DTM-Gruppe gestellt, das Foto mit der Tribüne bei den Indy 500 in den USA. Hast du das gesehen mit den Fans auf der Tribüne?
Ja.
Unfassbar, oder? Da kriegt man doch hier Beklemmung.
Ja, also ich habe Scott Elkins, Renndirektor der Formel E, Renndirektor der Extreme E und auch der Formel 1, ein Teil der Formel 1 Stewards, gesprochen, sage ich, was ist bei euch in Amerika los? Indy 500, volles Haus, unglaubliche Bilder und wir sind froh, wenn wir irgendwie mit der Maske noch oder Sport machen dürfen draußen so ungefähr. Und er sagt, Timo, seit Februar ist das super entspannt. Also in Florida zum Beispiel sagt er, da kommst du zum Restaurant hin und selbst wenn die Maske vergessen hast, da heißt es, ja, zieh dir mal schnell das T-Shirt über die Nase, setz dich hin und wenn du sitzt, ist eh kein Thema mehr. Also Amerika ist da schon viel weiter, viel ganz anders im Thema Corona. Ich würde mir wünschen für den Motorsport, dass endlich wieder die Emotionen durch die Fans an die Strecke kommen, weil das fehlt einfach wie Sau. Ist einfach so. Schön, dass das 24-Stunden-Rennen jetzt mal so ein Startprojekt, so ein Pilotprojekt irgendwie hat. Die GT Masters hat auch eins. Die dürfen auch, glaube ich, 9.000 Zuschauer reinlassen in Spielberg und so weiter. Also von daher bin ich guter Dinge. Es entwickelt sich ja gerade alles relativ gut, würde ich mal meinen. Also mit Handbremse oder vorsichtig noch ausgedrückt, aber ich glaube schon, dass wir auf einem guten Weg sind.
Du lebst ja in Österreich, Timo. Und da muss ich eine Zahl sagen, die ich weiß, von Hubert Rumpenpols von KTM, der hat mir das gesagt. Also MotoGP fährt ja ein Doubleheader im August und in Österreich sind Zuschauer bei Großereignissen wieder zugelassen. Also die spekulieren am Red Bull Ring bei der MotoGP tatsächlich mit 40 oder 45.000 Zuschauern pro Tag. Auch unglaublich.
Ja, also das, ja aber Jungs, also aber ich, wir müssen ja davon ausgehen, dass wir auch wieder in ein normales Leben zurückkehren. Erstmal sind die Amerikaner deutlich schneller gewesen beim Impfen, als wir das sind. Das ist schon mal das Erste. So, da wurde ja an jedem Supermarkt irgendwie geimpft, während wir hier noch über Impfzentren diskutiert haben, wie die Stellwände aufgebaut werden. So, da waren sie schneller. Ich glaube, grundsätzlich ist die Politik in den Vereinigten Staaten, auch was das angeht, etwas liberaler und auch sehr, also die Amerikaner, es gibt ja kein so freiheitsliebendes Volk wie die Amerikaner, ja. Das glaube ich, das Thema Freiheit ist ja bei den Amerikanern nochmal ganz anders gesettelt, als es bei uns ist. Was ich persönlich sehr schade finde, dass das bei uns oftmals so, dass wir so wie die Lemminge alle hinterher wandern. Aber die sind da, also, und das ist, es passt auch in die Zeit. Ich bin auch der, also meine persönliche Meinung, jetzt völlig wurscht, was kann jeder seine eigene haben. Aber warum sollen wir denn nicht, wenn wir 50 Millionen Menschen zumindest einmal in Deutschland geimpft haben, wenn wir, oder 40 Millionen, glaube ich, sind es, und wenn wir ganz viele haben, die diese Krankheit schon durchgemacht haben, wenn die Intensivbetten nicht mehr so belegt sind, wie sie das gewesen sind. Wir haben ja alle Maßnahmen immer gemacht, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Und man hört an jeder Ecke und erfährt überall, dass es eben deutlich zurückgeht. Warum machen wir nicht endlich die Schulen auf für die Kinder? Das finde ich ist das Allerschlimmste. Warum machen wir nicht die Stadien wieder auf, sodass man zumindest bei 20.000 mit 20.000 Menschen in einem Fußballstadion Fußball gucken kann? Es würde jetzt in die Zeit passen und ich hoffe, es geht in diese Richtung. Ich bin da bei dir. Ich habe das gesehen. Ich habe diese Bilder gesehen und habe gedacht, ach, wie schön, endlich normale Bilder. Normale, ja. Nicht besondere. Stimmt. Normale, weil alles andere, was wir gesehen haben, leere Stadien, ja. leere, das ist nicht normal. Und insofern war das so mein Gefühl zu diesem Indie-Bild.
Sportlich war es auch geil. Helio Castroneves hat gewonnen. Sensationell, wie er wieder am Zaun gehangen hat und hochgeklettert ist und abgefeiert worden ist. Also überragend. Aber ich bin mal optimistisch, dass wir drei Gebetsbrüder uns das nächste Mal an der Rennstrecke in irgendeinem Fahrerlager sehen, dass wir auch Fans auf der Tribüne haben. Das ist doch eine schöne Vorstellung, ja, oder?
Glaube ich auch. Glaube ich hundertprozentig. Und es wird ja auch, warte mal, wir haben doch DTM-Rennen 2. Was ist denn das, DTM-Rennen 2? Was haben
Lausitz, wir da? Lausitzring, glaube ich.
Mitte Juli, ja. Mitte, Ende Juli irgendwann.
Muss ich mal wieder gucken. In meinem,
ja, 24. Juli.
Und Monza sind wir nicht zusammen, oder? Monza bist nee, du Monza woanders, glaube ich, Matthias, ne?
Also ich schon.
Ich ihr schon. Beide ja, seht also euch in Monza. Ich mache Formel E. Wir sind ich mache Formel ja. E Mexiko. Okay. Ich mache Formel E Mexiko, ja.
Ansonsten kommt ihr zweimal einfach mich nach Grönland besuchen, oder? Also im August oder so. Zu Extreme E, dann lernt das mal kennen und wir neue Ära kennenlernen.
Wenn wir Schweden noch nicht geschafft haben, dann schaffen wir wenigstens Grönland. Schaffen wir
Grönland auch nicht.
Ja, auf jeden Fall. Klar, jetzt das muss man stimmt. Ziele haben, Mensch. Was ist los mit euch?
Also ich hab Angst vor der Extreme E mit Scheider, weil da wird man immer verhaftet.
Ja, vor allem wenn die dich und deine Frisur sehen da. Du siehst aus wie so ein Eisbär. Ne?
Du gehst jetzt zum Impfen, Matthias. Erste oder zweite Impfung?
Ich gehe zum Impfen, zweite Impfung.
Oh, gratuliere. Ja. Ich habe eine und warte noch auf die zweite. Timo, wie sieht's bei dir aus?
Ich bin durch. Ich habe schon beide.
Ach, ja. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch.
Aber so, ja, also wenn ich das so zwischen den Zeilen noch schnell sagen darf, ist ja auch so ein bisschen, ja, wir haben dann natürlich viele Möglichkeiten, große Freiheit, aber die Fliegerei, gar nichts hat sich geändert. Du brauchst deinen PCR-Test, du brauchst deine ganz normalen Unterlagen wie vorher auch. Also ich habe bis jetzt noch gar keinen Vorteil davon festgestellt, tatsächlich, außer dass man die Impfung hat, was jetzt quasi das Alltagsleben betrifft. Leider noch nicht.
Spannender Punkt, okay.
Also ich habe natürlich voller Vorfreude meinen Impfpass auf den Tisch gelegt beim Check-in. Mal gar nicht interessiert. Nee. Ja, das interessiert mich nicht. Wir wollen einen PCR-Test haben. Ja. Dann stehst du da und ich dachte, jetzt ist alles cool, ja, von wegen. Ja, und jetzt, ich
meine, also genauso wir lange, kennen, genauso lange, wie sie gebraucht haben. Ja, das ist krass. Genauso lange, wie sie gebraucht haben, das alles hochzuziehen. Immer mehr wieder.
Ja. Ja, genau. Ja, das ist jetzt das Problem. Jetzt kommen natürlich die Diskussionen wieder auf und jetzt hört man die ersten Stimmen wieder. Ja, wir wissen ja nicht, ob man noch ansteckend ist danach oder ob man weiter jemand anders anstecken kann, ob was überhaupt das wirkt und wie es wirkt und bla. Jetzt kommen die Diskussionen gerade wieder. Also ich hoffe nicht, dass wir irgendwo da enden, dass am Ende des Tages das alles irgendwie für den Arsch war, weil das wäre richtig übel.
und du ab sofort fürs Reisen immer einen PCR-Test brauchst.
Und immer Mundschutz brauchst. Also ich bin heute Nacht geflogen von Dakar hier nach Lissabon und ich habe festgestellt, dass ich immer mal wieder meine Maske einfach runterziehen musste, weil ich gefühlt beim Schlafen, also ich habe nicht schlafen können so richtig, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss mal tief durchatmen, weil ich irgendwie dieses flache Atmen mit der Maske über so einen langen Zeitraum beim Versuch des Schlafens irgendwie nicht hingekriegt habe. Also das ist schon alles nervig und ich wünsche mir, dass wir das nicht als normal empfinden, dass wir Masken tragen. Ja, also dass es nicht so dass die neue Normalität ist. Ich glaube, das darf nicht passieren.
Ja, ja, sehe ich genauso.
Ganz schönes genauso. Schlusswort genau. Von Herrn Scheider.
Sehr gut. Also, ein etwas anderer Podcast heute. Viele, ich sag mal, ernste Themen, aber warum auch mal nicht? Das taugt uns natürlich auch. Ich bin erstmal froh, dass wir wieder alle zu dritt hier dabei gewesen sind. Wir werden an nächster Woche mit Hochdruck arbeiten, dass wir das nächste Woche hinkriegen, zumindest zu zweit oder auch zu dritt und eine neue Folge machen können. Oder wir machen eine Woche Pause und machen dann wieder eine Folge, wenn es dann Richtung Formel E geht. Nee, Timo, nächste Woche fährst du Rallye, ne?
Ich fahre Rallye. Nee,
Bullshit.
Eddie hat 24 Stunden.
Übernächstes Wochenende fährt Timo Rallye. Da sollten wir drüber reden. Ich kann viel aus der Eifel erzählen. Also
ja, wir reden über die Eifel. Absolut, wir reden über die Eifel. Ja, klar. Jungs, ich liebe euch.
Schön, ich dich war's. Auch.
Ach, dich danke auch. Fürs mich Zuhören. Nicht. Was ist los mit dir? Danke. So. Ich dachte, du findest mich eigentlich auch ganz okay.
Ja, doch, ich auch.
Love you too, guys.
Ich hoffe, ihr guckt bei uns rein im Stream.
Ja, absolut. Schickt mal den Link in die Gruppe bitte, ja?
Mache ich, natürlich.
Ja, sehr gut. Also vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast auch hoffentlich wie immer gefallen hat, gerne eine Nachricht schicken, beziehungsweise gerne uns auch verlinken, beziehungsweise Run Racing verlinken, Screenshot machen, posten. Ihr wisst, das brauchen wir. In diesem Sinne, schönen Tag. Tschüss, ciao nach Bremen, Lissabon und in die ganze Welt.
Tschüss.
Macht's gut, ciao.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.